ARD Sounds.
Die Taliban haben ein neues Strafgesetzbuch eingeführt und machen damit final und unmissverständlich klar, wohin sie Afghanistan führen wollen. Zurück ins Mittelalter. Seit 2021 sind die radikal-islamistischen Taliban wieder an der Macht und gestalten das Land seitdem nach ihren Vorstellungen um. Mit den neuen Strafgesetzen gehen sie dabei den nächsten Schritt. Der langjährige Afghanistan-Korrespondent Peter Hornung hat sich die Paragraphen genau angeschaut. Mit ihm analysieren wir, was sie über das Weltbild der Taliban verraten, wie schlimm die Situation besonders für Frauen ist und warum vom Rest der Welt so wenig Kritik kommt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Montag, der 20. April. Peter, herzlich willkommen zurück bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Was verrät dir und uns dieses neue Strafgesetzbuch der Taliban?
Also es verrät uns viel darüber, wie sich die Taliban ihr Land vorstellen, wie sie sich ihre Gesellschaft vorstellen, auch wie sie über Menschen denken und auch zum Beispiel, was für sie ein schlimmes Verbrechen ist und was weniger schlimm ist. Das sind insgesamt 119 Paragraphen, die es wirklich in sich haben und die einen Blick in den Kopf der Taliban erlauben.
Dann lass uns doch da auch mal tiefer einsteigen. Was steht da genau drin und vor allen Dingen, was hat dich besonders überrascht als Kenner des Landes?
Es ist eine lange Sammlung von Gesetzesverstößen und der Strafen, die es dafür gibt. Und es gibt Taten, die wirken auf uns eher skurril oder auch wirklich befremdlich. Da gibt es einen Paragraphen, da steht drin, wenn Jungen mit Mädchen tanzen, dann ist das strafbar. Und zwar für den Choreografen, also für den Tanzlehrer und für alle, die zuschauen. Da gibt es 2 Monate Haft für. Wer Kamele, Hunde oder Schafe miteinander kämpfen lässt, der soll 5 Monate ins Gefängnis. Das ist einfach eine strikte moralische Vorstellung, die aus der Scharia kommt, aus dem islamischen Recht. Und das trifft eben auf das, sagen wir mal, moderne Afghanistan, das es ja auch gab, bis die Taliban dieses Land übernommen haben, wo es eine Zivilgesellschaft gab, wo es Öffentlichkeit gab, wo es Tanzen gab, wo es Musik gab. Und genau das bekämpfen die Taliban. Und deshalb solche Paragraphen, die ganz gezielt eben so etwas versuchen zu zerstören. Und da werden ja nicht die Jungen und die Mädchen bestraft, also da heißt es tatsächlich Jungen und Mädchen in diesem Artikel, sondern es werden die bestraft, die es organisieren, die es ermöglichen und auch die, die zuschauen. Und da sieht man eben, wie tief die Taliban in diese Gesellschaft eingreifen wollen und wie sie regulieren wollen.
Vielleicht geht das jetzt einigen genauso wie mir, weil ich wirklich hängen geblieben bin bei den Kamelen und bei den Hunden. Gehört das zu einem modernen Afghanistan?
Na, das ist eher ein altes Afghanistan. Das ist eher etwas, was die Leute halt machen zur Unterhaltung. Das sind Sachen, da wird auch gewettet, da wird Geld eingesetzt. Das wiederum ist für die Taliban verboten. Und auch da wollen sie wieder reingehen. Also sie wollen Afghanistan einfach nach ihren strikten Vorstellungen umgestalten. Sachen, die traditionell sind, wollen sie nicht mehr. Und auch Sachen, die relativ modern sind, wie das Tanzen.
Was sind denn die strikten Vorstellungen der Taliban?
Ja, das sieht man an den Strafen, die es gibt. Die Gewalt gegen Frauen zum Beispiel, Stichwort Knochenbruch oder offene Wunde, dafür gibt es 15 Tage Haft gegen den Ehemann. Wer Mutter oder Vater herabwürdigt, bekommt 5 Monate Haft. Bei Mord 1 Jahr. Und die Todesstrafe kann verhängt werden, wenn jemand Lehren verbreitet, die dem Islam widersprechen, für dauerhaften Ungehorsam, das heißt, es ist auch ganz schwammig, was das eigentlich bedeutet, kann verhängt werden, so eine Todesstrafe gegen einen Zauberer, also dieser Begriff kommt da drin tatsächlich vor, und auch gegen Homosexuelle, die Sex haben, und aber auch gegen Heterosexuelle, die nicht vaginalen Sex haben, die beharrlich Geschlechtsverkehr, so heißt es in dem Gesetz, auf anderen Wegen haben als über den Frontkanal. Also da kann man sich vorstellen, was damit gemeint ist. Und es gibt zwei besonders krasse Punkte, die sind mir aufgefallen. Es wird eine Art Ständesystem festgeschrieben, von den Geistlichen oben und den Eliten bis zu einer Unterschicht mit unterschiedlichen Strafen, und Frauen, das ist ganz klar, werden noch weiter entrechtet.
Dieses Ständesystem klingt ja erstmal wahnsinnig rückschrittlich. Wie soll das aussehen?
Ja, das klingt ziemlich nach Mittelalter. Da ist die Rede von verschiedenen Klassen der Gesellschaft. Ganz oben sind die Geistlichen, die sogenannte Ulema, und die Eliten. Dann kommen die Stammesführer und Kaufleute, dann die Mittelklasse und dann die untere Klasse. Das Konzept alleine ist schon erstaunlich. Das sagen auch Experten, die sich schon Jahrzehnte mit den Taliban beschäftigen. Sowas gab es bisher nicht. Aber noch bemerkenswerter ist, die Bestrafung je nach Klasse ist auch unterschiedlich. Zum Beispiel ein Geistlicher, also der steht ganz oben. Der soll vom Richter zurechtgewiesen werden. Und da stehen sogar die Sätze drin, was da gesagt werden soll. Da soll der Richter anfangen mit: Ich habe gehört, dass du solche Dinge tust, in Klammern, die verboten sind. Und dann gibt's eine Strafe nach dem Ermessen des Richters. Ähnlich ist es bei Stammesführern. Aber jemand aus der Mittelklasse zum Beispiel, der kann ins Gefängnis gesteckt werden. Und jemand aus der unteren Klasse, der soll mit Drohungen überzogen werden, der soll geschlagen werden und der soll eben auch im Gefängnis landen. Und an anderer Stelle, und das ist auch spannend, wird sogar zwischen Freien und Sklaven unterschieden. Und da sieht man einfach, wie fast mittelalterlich dieses Gesetzbuch ist.
Wenn wir auf den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, schauen, da geht es um Frauen. Da sind ja deren Grundrechte ja eh schon wirklich massiv geschwächt. Sie dürfen zum Beispiel nicht am Bildungssystem teilnehmen. Was ändert sich sonst für Frauen in Afghanistan?
Ja, es wird alles noch strikter und das geht jetzt noch deutlich weiter mit den Einschränkungen als bisher. Im neuen Gesetzbuch wird körperliche Gewalt des Ehemanns gegen die Frau festgeschrieben und auch legitimiert. Da gibt's einen Satz, den muss ich mal vorlesen. Der heißt: Wenn ein Ehemann seine Frau so schwer schlägt, dass sie einen Knochenbruch, eine offene Wunde oder einen Bluterguss erleidet und die Frau Anzeige erstattet, dann gilt der Ehemann als Straftäter. Das heißt aber umgekehrt: Solange es nicht wirklich auffällt, die Gewalt in der Ehe, dann ist sie auch nicht strafbar. Und was auch wichtig ist, da steht drin, wenn die Frau Anzeige erstattet, in anderen Rechtssystemen, auch bei uns, wäre das ein Offizialdelikt. Da muss ermittelt werden, wenn es Hinweise darauf gibt. Das Problem in Afghanistan ist, die Frau hat so einen Druck, dass sie wahrscheinlich gar nicht Anzeige erstatten würde. Und sie darf nicht mal, und das ist auch verboten in diesem Gesetz, vor häuslicher Gewalt fliehen. Denn wenn sie zurück zu ihrer eigenen Familie geht, also aus der Ehe heraus sozusagen, dann macht sich auch die Familie, ihre Familie, strafbar. Und da sieht man einfach, wie die Entrechtung der Frauen vorangeht.
Ist schwer mit anzuhören. Gibt's denn, das muss ich wirklich mal so konkret fragen, gibt's denn überhaupt noch irgendein Menschenrecht, was gewahrt wird zurzeit unter den Taliban?
Das kommt drauf an, für wen. Also ob jemand Rechte hat oder nicht, das hängt in Afghanistan im Augenblick vom Geschlecht ab und vom Stand. Wenn man Frau ist, dann hat man nicht mehr viel Menschenrechte. Wenn man nicht der Glaubensrichtung der Taliban angehört, der sogenannten Hanafi-Schule, dann hat man kaum Rechte. Wenn man nicht Muslim ist, dann ist man eigentlich völlig entrechtet. Und grundsätzlich ist das eben auch ein Gesetzbuch, das die Rechte von Beschuldigten massiv einschränkt. Auch das sind ja wichtige Rechte, die man hat. Unschuldsvermutung gibt's keine mehr. Kein Recht auf Schweigen, kein Recht auf Verteidiger. Folter ist Tür und Tor geöffnet mit diesem neuen Gesetzbuch. Das heißt, mit Menschenrechte hat das nicht mehr viel zu tun.
Wie kann das eine Gesellschaft wollen?
Das ist ein Gesetzbuch, das erstmal die Taliban wollen. Ob das die Gesellschaft will, das ist noch die große Frage. Es ist tatsächlich so, dass die afghanische Gesellschaft vor allen Dingen auf dem Land sehr, sehr konservativ ist. Dass das Denken der Taliban diesen Menschen nicht fremd ist. Dass die möglicherweise sagen werden, na ja, jetzt wird aufgeschrieben, was wir ohnehin denken, wie wir uns die Welt vorstellen. Und so ist es. Aber es gibt eben ganz viele in Afghanistan immer noch. Viele sind geflohen, aber es gibt immer noch viele da, die sagen, nein, das ist absolut extrem, damit wollen wir nichts zu tun haben. Es geht am Ende nicht darum, ob das die Gesellschaft will, sondern ob es die Taliban durchsetzen können.
Wie sieht denn ein Afghanistan der Taliban aus, wenn sie alles durchsetzen, was sie wollen? Wie kann ich mir diese Gesellschaft dann vorstellen?
Also ganz oben ist die Scharia sozusagen in der Auslegung der Talibani, der striktesten Auslegung, die man sich vorstellen kann. Das Ganze ist ein totalitärer Gottesstaat. Und was Gott ist, wer Gott ist, was Gott sagt und was er will, legen die Taliban aus, legt der oberste Taliban-Führer, der Emir, aus. Und ansonsten ist es ein totalitärer Staat. Das heißt, es ist ein Anspruch, bis ins Kleinste hinein zu kontrollieren, was die Menschen tun. Bis ins Schlafzimmer, bis unter die Bettdecke, bis in die Köpfe der Menschen hinein wollen die Taliban alles kontrollieren. Das ist der Staat, den die haben wollen. Das ist das Emirat, so wie sie diesen Staat nennen.
Dieses Strafgesetzbuch ist im Januar veröffentlicht worden. Wie weit ist denn die Umsetzung bisher?
Das dauert in Afghanistan immer, bis etwas im ganzen Land umgesetzt ist. Das ist verkündet worden. Übrigens nur in der Sprache Paschtu, also in der einen Sprache, der einen Landessprache in Afghanistan. Das ist die Sprache der Taliban-Paschtu. Es gibt im Augenblick keine Dari-Version, die öffentlich ist.
Paschtu und Dari, das sind die beiden offiziellen Amtssprachen in Afghanistan.
Genau. Und dieses Gesetzbuch ist geleakt worden. Das hat irgendjemand durchgestochen. Das ist nicht veröffentlicht worden. Ne? Aber es liegt den Gerichten vor. Davon kann man ausgehen. Und dann kann man davon ausgehen, auch dass es umgesetzt wird und als Grundlage von Urteilen gilt. Aber grundsätzlich ist es so, die Anwendung von Gesetzen in Afghanistan ist nicht überall gleich. Und bei vielen in diesem Gesetzbuch handelt es sich auch um Ermessensstrafen. Das heißt, der Richter darf entscheiden, was für eine Strafe da verhängt wird. So. Und es gibt Provinzen mit Richtern, die es weniger streng auslegen. Davon kann man ausgehen, und welche, die sehr hart sind und sehr streng. Das war also bisher auch schon so, wenn der Emir, also der oberste Taliban-Führer, irgendwelche Dekrete erlassen hat. Zum Beispiel die Burka-Pflicht, zum Beispiel auch das Internetverbot. Da ist eine Stadt wie Kandahar im Süden, da sitzt der Emir, oder Herat im Westen an der Grenze zum Iran, streng, und Kabul, die Hauptstadt, ist weniger streng.
Habe ich das richtig verstanden, dass dieses Gesetzbuch gar nicht öffentlich gemacht wurde? Das heißt, unter Umständen weiß die Bevölkerung eigentlich gar nicht, was Gesetz ist und was nicht?
Genau, darum geht es auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dieses Gesetzbuch irgendwie den Leuten nahezubringen, sondern es ist die Handhabe für die Gerichte, wie sie mit Straftaten umgehen und wie sie überhaupt beurteilen, ob etwas eine Straftat ist oder nicht. Und es geht ja nicht darum, Afghanistan ist ja keine Demokratie, wo ein Gesetz erstmal diskutiert wird, wo man dann irgendwie im Parlament, Afghanistan hat kein Parlament im eigentlichen Sinne, das hat nur eine Versammlung von Geistlichen, die sich ab und zu mal trifft. Also das wird da überhaupt nicht öffentlich diskutiert, und deshalb sehen die auch gar keine Notwendigkeit, das zu veröffentlichen. Das hat aber irgendjemand aus diesem Apparat durchgestochen. Der wollte offenbar, dass das öffentlich wird, und wollte möglicherweise auch, dass da andere draufschauen.
Wenn wir uns diesen Apparat auch noch mal näher anschauen, du hast ihn gerade schon angesprochen, den Emir, das ist ja, so ein arabischer Titel für Herrscher, Befehlshaber. Wie steht der eigentlich zur Regierung?
Also er steht über der Regierung, das ist die oberste Autorität. Sein offizieller Titel ist Amir al-Mu'minin, Führer der Gläubigen, und auch Sheikh des Koran und des Hadith, also der mündlichen Überlieferung des Propheten. Der ist ganz oben. Diese Titel, die verleihen ihm die absolute Autorität. Von dem kommt auch dieses Strafgesetz. Er entscheidet am Ende. Er ist unantastbar. Man darf ihn nicht kritisieren. Das ist auch eine Straftat, ihn zu kritisieren. Und es ist nur ein Gesetz, was er genehmigt hat. Er steht eben über der Regierung. Die ist in Kabul, er sitzt in Kandahar, er steht über den Ministern, dem Ministerpräsidenten, er ist auch de facto Staatsoberhaupt. Ja. Es ist so, ich war in Kabul, ich habe mit Taliban dort gesprochen, das waren aber eher Gemäßigte. Die haben auch schon mal durchblicken lassen, dass sie mit etwas nicht einverstanden war, was der Emir dekretiert hat. Aber die haben dann auch gesagt, wenn der Emir das will, dann tun wir das, der Emir entscheidet.
Das muss man noch mal ganz klar sagen, dass auch die Taliban jetzt nicht einheitlich sind in ihrer Auslegung von dem, was sie da tun, richtig? Also du hast gesagt, es gibt Gemäßigte, es gibt eher auch Hardliner. Wo würdest du da so den Schwerpunkt sehen?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es gibt, wenn man es grob sagt, gibt es zwei Gruppen. Es ist die Gruppe in Kabul, das sind die Gemäßigten. Die wollen einen Staat Afghanistan, der irgendwie ein Staat in der internationalen Gemeinschaft ist, der anerkannt ist und der eben auch Austausch pflegt mit dem Ausland. Und dann gibt's die Hardliner in Kandahar um den Emir. Die haben im Prinzip einen anderen Staat vor Augen. Die haben so eine Parallelstruktur zum Staat mit seinen Ministerien und Behörden etabliert. Die haben die Ulema, die Versammlung der Geistlichen. Die sitzen dann zusammen und beraten über das Afghanistan, das die sich vorstellen. So. Und das sind die, die das Sagen haben. Ja, die Gemäßigten versuchen immer wieder irgendwie ihre Vorstellungen durchzusetzen, aber es gelingt ihnen nicht, sich gegen den Emir irgendwie zu positionieren, weil das auch tatsächlich eine Straftat wäre, weil sie auch da Angst haben, also erstens persönlich bestraft zu werden und zweitens ist die große Angst der Taliban, dass Streit von innen diese Gruppe zerstört. Und deshalb ist das eigentlich tabu, Kritik am Emir zu üben öffentlich.
Dieses Amt des Emir, wer bekleidet das? Weil ich kann mir vorstellen, der wird ja nicht gewählt, oder?
Der wird nicht gewählt, der wurde einmal bestimmt von Geistlichen, man kann es auch Wahl nennen, aber es ist alles sehr intransparent. Der Mann heißt Haibatullah Akhundzada. Das ist ein ehemaliger oberster Richter der Taliban und der hat dieses Amt des Emirs schon seit ungefähr 10 Jahren. Das heißt also schon bevor die Taliban eigentlich die Macht in Afghanistan übernommen haben, als sie noch im Untergrund waren. Und um den dreht sich quasi alles. Und der Staat selber, der heißt ja auch Emirat, Islamisches Emirat Afghanistan. Und da steckt der Emir ja mit dem Namen schon drin.
Welche Reaktionen gab es denn bisher in Afghanistan auf das neue Strafgesetzbuch?
Keine öffentlichen. Also das liegt schon daran, dass Kritik am Gesetzbuch verboten ist, dass es eine Straftat ist. Ich habe die Berichte gesehen, als es dann tatsächlich auch berichtet wurde in afghanischen Medien. Es gibt einen großen Fernsehsender, Tolo News heißt der. Und die hatten sofort im allerersten Bericht einen Geistlichen drin, der hat gesagt, Kritik an diesem Gesetzbuch ist verboten, weil dieses Gesetzbuch ist auf Grundlage der Scharia erlassen worden. Das stammt sozusagen alles aus der Scharia und die ist unantastbar. Und deshalb gibt's in den Medien keine Kritik und auch keine öffentliche Kritik. Wenn man mit den Menschen privat aber spricht, dann sind die natürlich kritisch, aber erst wenn die Tür zu ist.
Ich muss sagen, immer wenn auch gerade wir beide über Afghanistan sprechen, und das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal getan, muss ich sagen, macht mich das extrem traurig, weil ich natürlich auch noch die Bilder vor Augen habe, als die Alliierten Afghanistan verlassen haben und sich die Menschen wirklich an die Flugzeuge geklammert haben, ja, und einfach gesagt haben, bitte geht nicht oder nehmt uns mit.
Schüsse, die außerhalb des Flughafens von Kabul abgefeuert werden. Viele Menschen sind in Panik. Sie wollen Afghanistan möglichst schnell verlassen. Hunderte sind über die Flughafenmauern geklettert, um irgendwie einen Platz in einem Flieger zu ergattern.
Wie gehen die Menschen in Afghanistan jetzt mit diesen Gesetzen um?
Naja, ich würde sagen, dieses Strafgesetzbuch, und inzwischen dürften es die meisten auch kennen, ist natürlich ein weiterer Grund, den Mut zu verlieren. Ne? Also die Hoffnung, dass es besser werden könnte, dass das Regime weniger streng werden könnte. Also wenn man mit den Gemäßigten in Kabul spricht, dann klingt das auch schon so, als hätten sie eben in Afghanistan vor Augen, das doch nicht so streng ist wie das, was der Emir will. Das ist zwar ein islamistisches Regime, aber vielleicht eher so wie, weiß nicht, vielleicht wie Saudi-Arabien, ja. Aber die sagen halt auch immer wieder, wenn der Emir es anders will, dann machen wir es eben so. Und insofern ist dieses Strafgesetzbuch ein weiterer Hinweis darauf, dass der Emir sich doch am Ende durchsetzt.
Ja, und wie ist es mit der weiblichen Hälfte der Bevölkerung? Ich denke mal an den Iran, ja, wo Frauen aufgestanden sind, auf die Straße gegangen sind, ihre Kopftücher hingeschmissen haben. Wie ist das in Afghanistan?
Sehr, sehr schwierig. Also es gab mal eine Zeit, wo ich immer wieder von Frauen, die ich dort kenne, Videos bekommen habe, die sie aufgenommen haben von ihren Protesten. Die ersten Videos haben die aufgenommen in den Straßen. Da waren die draußen und haben protestiert und gerufen, haben ihr Gesicht auch nicht verschleiert. Dann sind die Taliban dagegen vorgegangen, brutal, ja, haben sie eingesperrt, haben sie geschlagen, ja, haben ihre Familien bedroht. Die nächste Gruppe von Videos kam dann aus dem Keller von irgendwelchen Häusern, wo sie sich dann aufgenommen haben mit dem Protest. Man hat ihre Stimmen gehört, man hat ihre Gesichter nicht mehr gesehen. Und seit einiger Zeit bekomme ich eigentlich kaum mehr solche Sachen. Mal sagt jemand was, aber diese Protestvideos, auch da sind offenbar welche erkannt worden, auch da sind möglicherweise Frauen verraten worden, bestraft worden. Die haben alle Angst und die schweigen dann, die sind still.
Verständlicherweise siehst du eine Perspektive jetzt heute an diesem Tag, wo wir miteinander sprechen, gerade für Frauen in Afghanistan?
Nein.
Die Taliban werben ja international um Anerkennung, auch in Deutschland. Mittlerweile sind auch die Botschaften hier im Land wieder besetzt von Menschen der Taliban. Wie reagiert denn eigentlich die westliche Welt auf dieses krasse Strafgesetzbuch?
Also es gibt Kritik, die kommt aber vor allem von Nichtregierungsorganisationen. Es kommt kaum was von den Regierungen selbst. Die wollen ja auch was von den Taliban. Sei es die Deutschen, die abschieben wollen, andere Staaten, die Interessen haben in Afghanistan. Da gibt es viele Staaten wie Russland oder China, denen sind Menschenrechte relativ egal, vor allen Dingen in Afghanistan natürlich. Die interessieren sich für Rohstoffe, die interessieren sich für Kooperation mit den Taliban. Wenn Kritik kommt, dann von Organisationen wie Amnesty International, von Human Rights Watch zum Beispiel. Aber auch die deutsche Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale hat sich zu Wort gemeldet.
Was dabei auffällt, ist eben, dass mehrere Artikel ausdrücklich das Verhalten und die Bewegungsfreiheit, aber auch die familiären Beziehungen und die körperliche Selbstbestimmung von Frauen extrem beeinflussen und sehr im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards stehen.
Da hat deren Sprecherin Inga Weller gesagt, dass dieses Strafgesetzbuch, dieses neue Strafgesetzbuch der Taliban, den universellen Menschenrechten, die überall auf der Welt gelten, entgegenläuft.
Glaubst du, dass die deutsche Bundesregierung Afghanistan aufgegeben hat?
Das würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass die Bundesregierung Afghanistan aufgegeben hat. Aber sagen wir mal so, mit der neuen Bundesregierung ist es schon so, dass sie weniger Druck ausüben auf die Taliban, gerade was Menschenrechte anbelangt. Es gibt Leute, die sich da äußern in der Bundesregierung und auch im Parlament. Aber es ist nicht so, dass da ein großer Druck entsteht. Gleichzeitig hat gerade Bundesinnenminister Alexander Dobrindt große Interessen, mit den Taliban irgendwie zusammenzuarbeiten.
Bundesinnenminister Dobrindt will reguläre und regelmäßige Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen. Dazu gäbe es Gespräche auf technischer Ebene mit afghanischen Vertretern, sagte Dobrindt dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das heißt, dass Vertreter Afghanistans und Vertreter des Bundesinnenministeriums miteinander besprechen, wie diese Abschiebungen laufen können.
Gleichzeitig hält sich da die Bundesregierung auch mit öffentlicher Kritik weitgehend zurück. Jetzt gerade zum Strafgesetzbuch gibt es sehr, sehr wenig. Das hat aber möglicherweise auch damit zu tun, dass dieses Strafgesetzbuch erst in den vergangenen Monaten so langsam durchgesickert ist. Es ist ja nicht an einem Tag wirklich verkündet worden, dann konnte man genau sehen, was da drin steht. Es hieß erst, es gibt dieses Gesetz, dann gab es eine Fassung auf Paschtu, jetzt gibt es eine inoffizielle Fassung auf Englisch, sodass man sich das durchlesen kann. Es gab ganz viele Kommentare dazu von Expertinnen und Experten und jetzt kommt diese Kritik so langsam in Gang. Vielleicht werden sich auch Regierungen in Europa mal dazu äußern, dezidiert.
Glaubst du, es wird eine Art Widerstandsbewegungen in Afghanistan geben in der nächsten Zeit, die sich dagegen wehrt?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das Potenzial da ist. Man zieht sich zurück. Der Druck der Taliban ist so groß. Der Geheimdienst ist überall. Es sind überall die Tugendpolizisten. Es ist eine weitgehende Kontrolle. Es ist auf dem Weg in einen wirklich effektiven totalitären Staat. Das ist noch nicht überall umgesetzt, aber der Druck ist sehr groß, die Strafen sind drakonisch und man hat einfach sehr viel zu verlieren, wenn man in Afghanistan lebt. Das heißt, man wird sich zurückhalten, man wird sich ins Private zurückziehen oder man wird versuchen, dieses Land zu verlassen. Aber ich sehe keinen großen Widerstand in diesem Land gegen dieses Gesetz oder gegen die Taliban.
Peter, vielen Dank, dass du bei FKM zu Gast warst.
Sehr gerne.
Peter Hornung hat uns vom neuen Strafgesetzbuch in Afghanistan erzählt und welche krassen Folgen das für die Menschen vor Ort hat. Wie sich die Lage dort entwickelt, erfahrt ihr immer aktuell auf tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenberg und Lukas Waschbüsch. Produktion Konrad Winkler, Timo Lindemann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp.
FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis bald. Heute möchte ich euch zum Abschluss noch einen Podcast empfehlen, der euch spannende Perspektiven auf die unterschiedlichsten Themen ermöglicht. Der Tag. Ein Podcast, in dem Menschen zu Wort kommen, die unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema haben. Der Tag sucht Antworten, beleuchtet Hintergründe und ordnet Themen ein. Da geht es um ganz unterschiedliche Themen aus Politik und dem gesellschaftlichen Leben. Es lohnt sich, da mal reinzuhören, um sich inspirieren zu lassen, Dinge besser zu verstehen oder um die Perspektive auf ein Thema einfach mal zu wechseln. Findet ihr in ARD Sounds.